Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Interception.
Touchdown!
Der Football Talk auf meinsportpodcast.de.
Interception, der Football Talk auf meinsportpodcast.de. Wir müssen sprechen und zwar über die Divisional Round der NFL Playoffs in der Saison 2021-2022. Und das tun wir natürlich an dieser Stelle auch. Wir, das sind in dieser Woche Patrick Rebin und Frederik Schiek. Ich grüße dich.
Einen wunderschönen. Ja, Patrick, da haben wir uns was rausgesucht, ne?
Ja, ich habe gerade eben schon gesagt, wir müssen drüber sprechen und das vor allem auch deshalb, weil ich finde, dass die Teams in der Divisional Round uns so ein bisschen entschädigt haben für das, was wir in der anderen, also in der Wildcard Round, so bemängelt haben, nämlich, dass die Spiele nicht wirklich spannend und überraschend waren. Und ich würde mal behaupten, das hat die NFL, das haben die NFL-Teams an diesem Wochenende wieder ganz schön eingeholt, oder?
Also, was Game of Thrones Season 8 nicht geliefert hat, hat dieses Jahr das NFL Divisional Playoff geliefert. Also
okay, da muss ich ganz kurz mal dazwischen grätschen. Wir reden hier nicht über Tote, die plötzlich wieder dabei sind oder inzestuöse Handlungen. Naja, darum geht's nicht.
Wenn man die Bengals als totes Team interpretiert, was wiederbelebt wurde und jetzt auf einmal im AFC Championship Game steht, dann vielleicht schon. Aber ja, es war.
Oh, du spoilerst doch schon wieder, Junge.
Ja, es tut mir leid.
Gut, aber dann würde ich tatsächlich an der Stelle sagen, dass wir uns auch mit dem Spiel als allererstes mal beschäftigen wollen, und zwar dem Spiel der Cincinnati Bengals gegen die Tennessee Titans. Du hast es gerade eben schon gesagt, es ist durchaus relativ überraschend ausgegangen am Ende. Der Number One Seed der American Football Conference hat seinen Hut nehmen müssen in der Divisional Round und die Cincinnati Bengals haben es geschafft, mit 19-16 zu gewinnen. Ja, deine Einschätzung zum Spiel erstmal.
Also es gab ja natürlich im Vorfeld schon vieles. Angefangen mit Derrick Henry kommt zurück nach dem gebrochenen Fuß. Ich glaube, es war es in Woche 5. Hat er es tatsächlich geschafft, war wieder dabei. Vor dem Spiel wurde natürlich auch gesagt, er ist nicht auf einem Limited Snap Count. Also sie geben ihm so viel Snaps, wie er möchte oder wie es eben im Play Calling vorgesehen ist. Schlussendlich sind es dann 30 Snaps geworden, also recht viele tatsächlich sogar. Das war so die große Headline, die natürlich ins Spiel reinging. Ja, und wir fangen natürlich an, der erste Snap, Tannehill, wurde direkt erstmal picked von Jesse Bates. Und das war so ein bisschen natürlich auch bezeichnend für die Struggles und die Probleme, die die Titans haben, nämlich immer noch das Problem mit ihrem Quarterback. Da gab es ja in den vergangenen Jahren schon Mariota, Tannehill, es war immer schwierig für die Titans. Und mittlerweile die Fanbase, ich habe mich ein bisschen umgehört, die sind bereit, von Tannehill Abschied zu nehmen beziehungsweise ihn über die nächsten 1-2 Jahre rauszuphasen und vielleicht einen guten Rookie-Quarterback reinzukriegen. Ja, aber fangen wir mit dem Spiel an. Es tut mir leid, dass ich jetzt hier so ausufere.
Alles gut, das ist ja durchaus legitim, vor allem wenn wir halt eben auch dran denken, was wir jetzt ja hier auch schon thematisiert hatten, gerade natürlich auch, wenn Stefan als ausgemachter Draft- und College-Experte mit dabei ist, dass eben jetzt gerade auch der nächste und wahrscheinlich die nächsten Drafts, die wir sehen werden, eher Quarterback-arm werden oder zumindest keine von diesen, ja, möglicherweise Generational Talents, wie wir es jetzt eben zuletzt mit zum Beispiel, ja, Justin Herbert oder und so weiter und so fort hatten, mit dabei sein werden. Dementsprechend ist das natürlich schon auch ein gewichtiges Thema, wie es mit der Quarterback-Situation bei den Tennessee Titans weitergeht. Aber ansonsten gebe ich dir natürlich recht, dass das durchaus ein Thema ist, das wir dann in der Offseason forcieren können.
Ja, aber lass uns noch mal genau aufs Spiel zurückkommen. Bevor wir jetzt hier das wird ein super interessantes Take, dann bin ich hoffentlich auch dabei, wenn es dann um die Titans-Zukunft geht. Ja, aber lass uns mal zurückkommen. Joey Ice, also es ist nicht mehr Matty Ice, es ist jetzt Joe Icy Burrow, hat natürlich in seinem ersten Divisional-Game abgeliefert. Ja, natürlich keinen Touchdown geworfen, eine Interception, die tippt war, aber trotzdem 348 Yards und dabei einen guten Spread. Also zu Higgins, Jamar Chase oder auch Usama. Also es waren wirklich, wenn wir uns auch die Verteilung angucken, selbst Joe Mixon aus dem Backfield mit 51 Yards. Also es war, wurde richtig viel der Ball gespreadet. Vernünftige Completion Percentage. Und dann waren es natürlich die erstmal Rush-Touchdown für Joe Mixon und dann viele Field Goals von McPherson. Das ist ein Punkt, den ich gleich, bevor ich mal an dich abgebe, kurz ansprechen möchte. Ich spoiler mal noch nicht, aber McPherson, der Rookie-Kicker, hat sich wirklich unglaublich bezahlt gemacht für die Bengals. Normalerweise willst du ja in solchen Playoff-Games, der Grund, warum so viele Teams eben auch sich auf ihre Veteran-Kicker verlassen ist, weil Kicken ist immer wieder dasselbe, es ist eine mentale Sache. Und in den High-Pressure-Moments möchtest du natürlich einen Veteran haben, der in dieser Situation schon 10, 12, 15, 13, 14, ja, der schon häufig in dieser Situation war. Ein Rookie-Kicker hat natürlich meistens nicht die Nerven, aber die meisten Rookie-Kicker heißen nicht McPherson. Und ich glaube, es waren 3 Field Goals in der ersten Hälfte, auch von 47 Yards und Out 49, glaube ich. Der Typ sieht aus wie ein Veteran-Kicker, da kann man nichts anderes sagen.
Absolut. Auch, sorry, dass ich jetzt reingrätsche, aber das finde ich tatsächlich auch einen sehr, sehr guten Punkt und vor allem auch einen Punkt, an dem ich anknüpfen möchte an der Stelle oder auch generell anknüpfen wollte. Und zwar, ja, ich glaube, es reicht ein Zitat, um so ein bisschen auch vielleicht das Mindset von McPherson zu beschreiben oder darzustellen. It looks like we're going to the AFC Championship Game. Genau, aber das hat er nämlich vor diesem Kick schon zu Joe Burrow gesagt. Also genau. er sieht nicht nur aus wie ein verdammt Veteran und verdammt guter und langjähriger Kicker in der NFL, der das Ganze solide abliefert, sondern er bringt eben auch dieses Mindset mit, ja, dass er eben die Cojones hat, sich da als Rookie hinzustellen in einem Divisional Round Playoff Game und zu seinem Quarterback zu sagen, basically, yo, Diggi, ich hole uns jetzt das Spiel. Ich gewinne dieses Spiel jetzt mit diesem Kick, der ja auch durchaus kein einfacher war. Ne?
Knapp
also ich meine jetzt
Yards,
nicht nur,
ja.
Genau, nicht nur von der mentalen Komponente, sondern eben auch einfach von der Entfernung, wo ja auch durchaus andere Kicker, die schon lange gediente NFL-Kicker sind und eben die Erfahrung haben, die McPherson uns verkauft zu haben, dann ihre Probleme haben mit.
Ja, ich habe auch gehört tatsächlich, er dreht sich ja auch häufiger um zu seinem Holder Kevin Huber, der Panther, und schaut einfach weg, wenn er den Ball gemeint hat, gut getroffen zu haben und geht davon aus, dass der drin ist. Und die meisten sind dann auch drin, aber das zeigt mal dieses Mindset, also wie kalt der Typ ist. Krass. Da haben die Bengals auf jeden Fall, das hat sich richtig gelohnt für die Bengals. Ja, lass uns mal kurz ein bisschen reinschauen noch ins Spiel. Es gab beim Stand 6-6 nach 2 Field Goals von McPherson, gab es dann eine sehr fragwürdige Two-Point-Conversion-Attempt der Titans. Da hatten die Bengals nämlich 12 Leute auf dem Feld und normalerweise ja, die Two-Point und Point-After wird ja von der 2-Yard-Linie gesnappt. Und durch den 12th Man wurde es dann von der 1-Yard-Linie gesnappt, die Point-After-Conversion. Und dann haben sich die Titans entschieden, praktisch keinen Punkt zu kicken, sondern lieber die 2-Point-Conversion zu nehmen und wurden dabei dann gestoppt. Henry wurde tatsächlich gestoppt. Ja, und das ist natürlich die nächste Geschichte, die so sich ein bisschen durch dieses Spiel gezogen hat. Ich habe es ja schon gesagt, Derrick Henry mit 30 Snaps, 20 davon waren Carries für ihn. Und Deontay Foreman mit 11 Snaps, 4 davon waren Carries für ihn. Was glaubst du, wer hat den höheren Rushing Yard? Es ist tatsächlich Deontay Foreman mit 66 Yards auf 4 Carries gegen Derrick Henry, 20 Carries, 62 Yards. War die Rückkehr zu früh?
Gut, ja, ob die Rückkehr zu früh war, das würde ich mir jetzt mit meinen rudimentären Medizinkenntnissen nicht anmaßen, hier irgendwie festlegen zu wollen. Aber ich sag mal so, ich bin schon davon ausgegangen und ich meine, das hätte ich auch letzte Woche hier im Podcast gesagt, dass ich eben, weil es wurde ja dann auch groß hier, King Henry is back und hast du nicht gesehen, und es wurde so ein bisschen nach dem Motto vorgegangen und auch dann bei den Fans eben so rübergebracht auf den Rängen, dass jetzt dadurch, dass Derrick Henry eben wieder im Lineup stehen kann, auch alles gut wird und dieser Sieg quasi sicher ist, ja. Aber wir müssen halt auch einfach bedenken, dass Derrick Henry jetzt wochenlang raus war. Er war sehr lange raus. Er hat vor allem auch, sage ich mal, eine wichtige Zeit in dieser Saison nicht mitbekommen können auf dem Feld, ja. Und das geht natürlich auch an dir als Profisportler, der Derrick Henry definitiv ist. Ich glaube, da gibt es kein Rumreden dran. Geht das auch nicht spurlos vorbei. Ja, so, du warst nicht mit dabei, vielleicht hat sich auch nochmal im Playbook was geändert, um da nochmal ein bisschen Variabilität reinzubringen in den Playoffs. Du hast in den letzten Wochen keine Spielerfahrung sammeln können, du musst dich erst wieder reinfinden, du bist vielleicht auch ein bisschen gehemmt, weil du jetzt erstmal raus warst und nicht wieder raus sein möchtest sofort. Und das sind eben alles so Faktoren, die es meiner Meinung nach einem Spieler schwierig machen, nach einer längeren Pause sofort wieder bei 100% zurückzukommen. Deswegen habe ich fast schon damit gerechnet, dass wir nicht den Derrick Henry sehen werden in diesem Spiel, den wir schon oft genug gesehen haben. Und da finde ich tatsächlich einfach, wurde von Seiten der Tennessee Titans, natürlich auch vom oder vor allem vom Coaching-Staff, dann zu wenig drauf geachtet. So, man sieht es ja auch an den Carries, du hast es gerade eben ja schon gesagt, dass Derrick Henry eben 20 Carries hatte, Deonta Foreman 4 Carries, obwohl er es ja wirklich nicht schlecht gemacht hat bei seinen 4 Carries. Da wurde zu wenig drauf geachtet, dass Derrick Henry eben möglicherweise nicht in der Form wieder sofort verfügbar ist, in der er die NFL verlassen hat.
Ja.
So. Und das ist definitiv meiner Meinung nach ein Vorwurf, den man dem Coaching-Staff machen kann, den man dem Coaching-Staff um Mike Vrabel auch machen muss, dass da eben nicht justiert wurde und nicht, sage ich mal, nicht davon ausgegangen wurde oder davon ausgegangen wurde, dass Derrick Henry in der Form wieder zurückkommt, wie er die NFL verlassen hatte.
Ja, und vor allem finde ich es tatsächlich auch, um daran anzuschließen mal, natürlich auch vom Playcalling dann unglaublich vorhersehbar, wenn du jetzt die Bengals Defense bist und du siehst die Henry kriegt einen Snap. Henry steht nicht da, um jetzt nur zu Passblocken oder so. Ja, wenn der Snaps kriegt, dann kriegt er auch Carries, ja. Das werden keine Dumps oder irgendwie keine Screen Passes zu, ja. Der kriegt Carries, das weißt du. Das heißt, du siehst Henry. Und wie gesagt, er, zwei von drei Fällen, wenn er auf dem Feld stand, hat er den Carry dann auch bekommen. Und da kannst du dich drauf einstellen als Defense, ja? Das heißt, du kannst einfach versuchen, Penetration zu kriegen. Du weißt, das wird vermutlich kein Passplay oder nicht mal eine RPO. Also, ja, das kann man dann gut schemen, einfach gut anti-schemen vielleicht, ja? Also dich drauf einstellen. Lass uns mal noch kurz ein bisschen weiterschauen im Spiel. Es gab diese eine Szene, Amari Hooker so von den Titans mit einer irren Interception, vom Boden aufgescraped. Das war eine sehr schöne Szene zum Ansehen und dann auch ein weiteres Highlight für die Titans, Verzeihung, der One-Handed-Catch von Brown für den Touchdown, auch das wirklich gut zu sehen. So,
jetzt ganz möchte ich, kurz.
Ja?
Allerdings muss ich dazu sagen, dass diese Interception eben auch wieder ein Tiefpunkt war, was die Referees in dieser Saison angeht, meiner Meinung nach. Du hast ganz klar gesehen, dass der Ball den Boden berührt hat. Du hast gesehen, dass der Ball im Gras, sage ich mal, eine dunkle Ziehnarbe hinterlassen hat auf den Videos. Du hast gesehen, dass sich dort offensichtlich das Gras bewegt hat, wo der Ball war. Also du hast meiner Meinung nach relativ deutlich gesehen, dass der Ball am Boden war.
Ja gut, es ist so die Frage, ne? Du musst ja praktisch eine Interception, ist ja dann eine, wenn du, der Ball darf tatsächlich ja den Boden berühren, wenn du vorher schon Kontrolle hast. Und ich glaube, die Referees haben das hier so ausgelegt, dass er Kontrolle hatte, bevor der Ball den Boden berührt hat und ihm das nicht geholfen hat, ja. Deswegen glaube ich.
Ja, naja, aber wie gesagt, also meiner Meinung nach hatte er eben keine Kontrolle in dem Moment, als der Ball den Boden berührt hat.
Auf jeden Fall ein kontroverser Call. Da kann man, glaube ich, sich sicher sein, also auf welcher Seite man jetzt auch stehen mag. Ja. Wollen wir mal über den Elefanten im Raum reden, beziehungsweise den Floh im Raum, nämlich die Bengals O-Line, die das Ganze ja schon kein Elefant war.
Tatsächlich ist das jetzt auch der nächste Punkt, auf den ich zu sprechen kommen wollte, weil wir haben auch in dem Spiel wieder gesehen, was wir hier schon oft genug eigentlich besprochen und man muss schon fast sagen durchgekaut haben. Die Bengals O-Line ist crap und sie haben sich keinen Gefallen damit getan, dass sie diese O-Line dann, wenn schon nicht über Penei Sewell im Draft, dann zumindest in der Offseason verstärkt haben. Wie gesagt, wir hatten wirklich wahnsinnig starke Spieler in der Offseason, in der Free Agency, die man da easy hätte aufpicken können. Corey Linsley zum Beispiel mal einfach exemplarisch genannt. Da wurde definitiv ein großer Fehler gemacht. 9-6 für Joe Burrow waren jetzt in diesem Spiel zumindest mal die Folge. Soweit ich das weiß, meistgesackter Quarterback der NFL auch in dieser Saison, über die komplette Saison gesehen. Dazu kommt eben noch die Tatsache, dass Joe Burrow ja letzte Saison dann ab Woche 11 wegen einem Kreuzbandriss raus war. Und ja, jetzt eben seine Line ihn immer noch nicht adäquat beschützen kann. Mal ganz davon abgesehen, dass es auch vom möglichen Verletzungsrisiko einfach ein Hemmnis in seinem Spiel darstellt, weil er nicht die Zeit bekommt in der Pocket, die er braucht, um sein Spiel durchzuziehen. Und ich meine, ja, wir haben jetzt hier sehr, sehr oft drüber gesprochen, wie die Bengals gewonnen haben. Und wir haben jetzt hier auch drüber gesprochen, dass Ryan Tannehill nicht sein bestes Spiel abgeliefert hat, um das mal so zu nennen. Aber wenn wir ganz ehrlich sind, dann haben wir von Joe Burrow auch kein besonders gutes Spiel gesehen. Ja, natürlich, er hat am Ende gewonnen, das ist fair enough. Aber wir haben zwar immerhin 348 Yards, dafür aber keinen Touchdown, eine Interception und insgesamt auch nur ein Passer-Rating von 93,1. Das ist weitaus besser. Ja, das ist weitaus besser als das, was Ryan Tannehill da gezeigt hat am Samstagabend. Aber es reicht eben dann meiner Meinung nach vor allem nicht, wenn du gegen ein Team wie die Kansas City Chiefs ran musst in der nächsten Runde. Sorry für den Spoiler, aber wir sprechen später noch drüber. Wir gehen in die Pause, ihr könnt euch auch ganz kurz ausruhen und dann geht's hier auch tatsächlich schon weiter mit dem nächsten Spiel der Divisional Round und das, so viel kann ich euch schon mal verraten, das war auch ein sehr spannendes Spiel und ein Spiel, das man in dieser Form vielleicht so nicht ganz erwartet hätte. Bis gleich.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.
Da sind wir auch schon wieder zurück hier bei Interception der Football Talk auf meinsportpodcast.de. Gerade eben haben wir über das spannende Spiel der Cincinnati Bengals gegen die Tennessee Titans geredet, das sich die Cincinnati Bengals tatsächlich geholt haben und in dem die Bengals tatsächlich den Number One Seed der American Football Conference aus Tennessee geschlagen haben. Jetzt geht es tatsächlich gleich weiter und zwar mit dem nächsten Number One Seed der NFC, in dem Fall der National Football Conference. Und das waren bekanntermaßen die Green Bay Packers in dieser Saison. Und die mussten oder durften, je nachdem, wie man das sehen möchte, gegen die San Francisco 49ers antreten in der Divisional-Runde. Und ja, sagen wir mal so, es war jetzt nicht unbedingt das Ergebnis, was man sich natürlich auch gerade aus Sicht der Packers und der Fans der Packers so erhofft hat. Ein, ja, schnödes 10-13. Ja? Und auch hier haben wir wieder die Quarterback-Diskussion, die wir anstellen können und auch anstellen müssen und anstellen werden hier in dieser Podcast-Episode. Denn, ja, ich sag mal so, das war jetzt auch wieder von beiden Quarterbacks keine besonders gute Leistung. Aaron Rodgers hier tatsächlich noch der bessere Quarterback, wenn man das so sagen kann. 225 Yards, 0 Touchdowns, 0 Interceptions und immerhin ein Quarterback-Rating von 91,9. Bei den San Francisco 49ers sieht das schon verheerender aus. Bei Jimmy Garoppolo 131 Yards, kein Touchdown, eine Interception und ein Quarterback-Rating von 57,1. Frederik,
wie hast du
dieses Spiel wahrgenommen?
Ich möchte mit einem Zitat beginnen. Es ist Englisch, ich übersetze auch gleich nochmal, falls hier Zuhörer kein Englisch können. I've said this before, we gotta get one of these at home. It's a different ball game. It's different playing in 20 degree weather and snow. Cold and wind is a different type of game than playing here. Aaron Rodgers hat das gesagt vor 2 Jahren nach dem Playoff Loss gegen die Niners. Ich habe es also schon zuvor gesagt, wir müssen eins dieser Spiele nach Hause holen. Da ist es ein ganz anderes Spiel. Es ist was anderes, in Minusgraden und Schnee zu spielen, Kälte und Wind. Das ist einfach ganz anderes Ballgame hier oben. Ja, hatte er recht, es war ein noch schlechteres Ballgame. Also es hat tatsächlich gar nicht mal so schlecht gestartet für die Packers. Rodgers hat einige Male Davante Adams gefunden, der es geschafft hat, Holes in der Zone-Coverage der 49ers zu finden, wie er das eben so gut kann als mit einer der Top 5 Receiver dieser Liga. Das hat ihnen dann natürlich auch ein paar ganz gute Yards geholt. Allerdings zeigen die Yards auch schon mal wieder die Geschichte so ein bisschen. Die 49ers haben eine ziemlich solide Defense gespielt. Das ist natürlich auch bei so einem Low-Scoring-Game irgendwo klar. Man hat ziemlich gut geschafft, Adams dann aber unter Kontrolle zu bringen. Die meisten Receiving Yards hat tatsächlich Running Back Aaron Jones mit 129. Wenn ein Running Back so viel Receiving Yards hat, heißt das meistens, dass die anderen Routes ganz gut gecovert sind und dass häufig Checkdowns sind. Und in dem Fall natürlich auch ein paar größere Runs dabei gewesen dann von ihm. Ja, aber das war so ein bisschen die Story. Nothing going really, könnte man sagen. Die 49ers haben da gut geschemt erstmal auf Defense. Natürlich hat auch Bosa Rodgers es ein oder andere Mal bekommen. Ich schaue gerade, einmal weiß ich es ganz sicher. Hat er ihn ein zweites Mal bekommen? Ja, es sind 2 Sacks insgesamt für Bosa gewesen. Also ja, auch Rodgers, der sonst so gut ausweichen kann, hat das jetzt nicht immer geschafft und es sah einfach sehr, sehr mittelmäßig aus, was Green Bay da produziert hat. Es war ein sehr interessantes, nach dem AJ Dillon Rush Touchdown gab es eine sehr interessante Szene. Green Bay fumbled, die 49ers bekommen den Ball, ein Snap danach fumblen auch wieder. Das Ruling wurde dann zum Glück noch overturned für die 49ers. Es war dann incomplete pass. Aber ungefähr so war das Game dann auch in der ersten Hälfte. Ich weiß nicht, Patrick, konntest du da irgendwelche Silver Linings, irgendwelche Silberstreife erkennen für eins der beiden Teams?
Jein, schwierig zu sagen, weil die Green Bay Packers es ja, sage ich mal, nicht unbedingt in der ersten Hälfte verkackt haben. Gut, letzten Endes schon irgendwie, aber es war ja vor allem die zweite Halbzeit und dann namentlich genannt das vierte Viertel, in dem sie sich dann die Butter vom Brot haben nehmen lassen von den San Francisco 49ers, haben mit 7-0 geführt bis zur Halbzeit. Die 49ers bis zur Halbzeit nicht klargekommen. Man hat es, fand ich tatsächlich auch ihnen angesehen, dass sie vor allem mit dem kalten Wetter nicht klargekommen sind. Sind da öfter mal fast schon in Kältesteife verfallen. Auch die Catches haben nicht ganz funktioniert, weil die Finger einfach kalt waren und so weiter und so fort. Aber dann in der zweiten Halbzeit haben sie es eben geschafft, sich dahingehend zu adjusten, haben dann im dritten Viertel haben sie ein Field Goal gemacht, im vierten Viertel dann 10 Punkte und von den Green Bay Packers kam halt nach dem ersten Viertel und den 7 Punkten nicht mehr viel. 0 Punkte im zweiten, 0 Punkte im dritten und dann nochmal 3 Punkte sozusagen im vierten, was ihnen dann nicht weitergeholfen hat. Und am Ende war es dann halt mal wieder der Kicker, der den Sieg gebracht hat, der das Game-Winning Field Goal gekickt hat. Robbie Gould, in dem Fall nicht Evan McPherson. Aber es war definitiv ein Spiel zum Vergessen für die Green Bay Packers und auch ein Spiel, wo sich jetzt dann auch danach zeigen wird, wie man damit umgeht, wie man mit einer erneuten schweren Niederlage zu früh in den Playoffs umgeht, und wie man damit umgeht, sich erneut nicht für den Super Bowl beziehungsweise ja auch in diesem Jahr nicht mal für die Conference Championship Games qualifiziert zu haben, obwohl man als, ich wollte das nochmal gesagt haben, als Number One Seed der National Football Conference in die Playoffs gegangen ist.
Ja, und dabei ist es doch deren Stick, deren Markenzeichen der Packers in dem, im NFC Championship Game rauszufliegen. Was war da los, fragt man sich.
Ja, aber es war offensiv einfach zu wenig. Aaron Jones zwar viel eingebunden, aber kaum was bei rumgebracht. Zumindest was das Rushing angeht, im Receiving dann schon besser gewesen. Mit 120 Yards Receiving, dann Devonta Adams mit 90 Yards Receiving auch stark gewesen, aber danach kommt halt literally nichts mehr. Allen Lazard 6 Yards, Lewis eine Reception 0 Yards, Daphne auch nichts, DeGuara auch nichts, Randall Cobb auch nichts. Es war einfach offensiv viel zu wenig, was sie gezeigt haben, und vor allem auch viel zu wenig dafür, was du ja vorhin schon gesagt hast, dass sie diese Temperaturen gewöhnt sind dort und sich nicht irgendwie darauf ausruhen können zu sagen, ja gut, war halt kalt, ne?
Vor allem möchte ich auch mal, ansprechen, die 49ers O-Line hat einigermaßen gehalten, trotz dessen, dass sie einen unterdurchschnittlichen Quarterback mit Jimmy Garoppolo haben. Insgesamt gab es da nur vier Sacks, sorry. Ja, aber das ist teilweise noch eher noch gut, vor allem wenn man bedenkt, dass die Green Bay Defense natürlich auch Za'Darius Smith wieder hatte, der verletzungsbedingt ausgefallen ist. Einer deren Top-Playmaker. Also da hat die 49, also an wem es jetzt lag, die 49er, die Offensive Line oder die Defensive Line der Packers, sei dahingestellt. Ich habe mir ein paar Szenen rausgeschrieben, über die ich noch ganz gerne nochmal reden wollen würde. Wo ich schon bei unterdurchschnittlichem Quarterback gerade war, müssen wir leider über Jimmy Garoppolos Pick sprechen. Er scrambled auf dem Backfoot, wirft dann Richtung Corner of the End Zone. Und das kannst du machen, wenn der Defensive Back Inside Leverage hat, also wenn er Inside spielt und wenn er, vor allem wenn dein Receiver gerade im Cutten ist, wenn du weißt, der Defensive Back kann die Route nicht mehr undercutten, der Wurf war einfach viel zu lofty, also viel zu hoch geworfen, zu wenig Sing dahinter. Und dann gab es natürlich, und das zeigt aber so ein bisschen Jimmy Garoppolo, ja. Die 49ers haben natürlich mit Trey Lance jetzt sich im letzten Draft jemanden geholt, aber der kommt natürlich auch nicht zum Vorschein, der ist auch nicht ready. Hätte man vielleicht lieber länger warten sollen auf einen wirklich besseren Quarterback, als sich einen mittelmäßigen zu holen? Ich glaube schon. Gerade wenn du eben, ja, Garoppolo machen wollte, eben Garoppolo eine Chance geben, ein bisschen Competition. Das ist irgendwie trotzdem trotz des Wins nach hinten losgegangen, kann man, glaube ich, jetzt abschließend sagen.
Würde ich tatsächlich nicht unterschreiben.
Nee, tatsächlich?
Also, naja, gut, ich meine, du musst ja bedenken, dass Trey Lance einfach auch keine Spielerfahrung groß sammeln konnte in dieser Saison, weil man eben Jimmy Garoppolo nochmal die Chance gegeben hat, vielleicht auch zu lange gegeben hat und dann, sage ich mal, aus dieser Geschichte nicht mehr rausgekommen ist, beziehungsweise dann eben auch an einem Punkt war, wo man gesagt hat, gut, wir könnten eventuell die Playoffs schaffen. Jetzt Trey Lance reinzuwerfen und dadurch dann die Playoffs noch zu verspielen, wäre keine gute Idee. Also insofern würde ich das so tatsächlich nicht sagen. Ich denke mal, dass wir da definitiv die Offseason abwarten sollten, wie sie ihn evaluieren. Natürlich auch die Training Camp, Minicamp und so weiter und so fort abwarten müssen, wie er evaluiert wird, bevor wir da wirklich zu einem abschließenden Urteil kommen können. Dementsprechend würde ich das Ganze tatsächlich auch eher in Richtung des Beginns der neuen Saison verlegen, gerade auch wenn wir halt wissen, wie es dann weitergeht bei den 49ers, also namentlich, ob sie mit Jimmy Garoppolo weitermachen oder ob sie sagen, Trey Lance und plus noch einen anderen Quarterback, was weiß ich, vom Format Marcus Mariota zum Beispiel, der dir zur Not auch starten kann, der aber halt relativ günstig ist und wo du und den du eher Fitzpatrick-Style, den du eben eher hinter deinen Quarterback anstellst, der dir aber zur Not auch mal ein Spiel noch gewinnen kann.
Ja, auch der ein bisschen Erfahrung hat, der auch den jüngeren Quarterback coachen kann, ja.
Genau. Also das würde ich tatsächlich dann eher auf eher auf die Offseason verlegen, diese Diskussion.
Da bin ich bei dir.
Und jetzt tatsächlich auch noch mal ganz kurz dann über die 49ers sprechen, die ja, wie gesagt, jetzt im Conference Championship Game stehen, obwohl keiner so ganz genau weiß irgendwie, wie sie das geschafft haben. Mit eben diesem Quarterback, und da wird es tatsächlich auch schon schwierig. Haben zwar diese Saison gegen die Rams auch schon ganz gute Erfahrungen machen können, aber es wird schwierig werden, oder?
Ja, ich meine, es ist ein NFC West Matchup. Das NFC West Matchup sieht meistens so aus, die Rams schlagen die Seahawks schlagen die 49ers die Rams. Die Cardinals reihen sich immer so irgendwie zwischendurch ein, aber das ist eigentlich immer der Lauf des Natürlichen, ja? Also diese drei Teams. Das heißt, ich rechne den 49ers ganz gute Chancen aus gegen die Rams, einfach weil die historisch die letzten 6 Matchups haben sie gewonnen, weil es also historisch gar nicht so schlecht aussieht für die 49ers. Mal gucken, was Sean McVay, was er da zaubern kann oder wie viel den Refs gezahlt, wer hat das gesagt? Bevor wir hier in Ram-Bashing übergehen, lass uns lieber nochmal mehr zum Spiel zurückkommen. Ja, ich glaube, das wird ein schwieriges Spiel für die Niners, aber ich denke tatsächlich machbar, weil sie so das Kryptonit der Rams sind. Kann ich noch eine Szene ansprechen? Ich weiß nicht, hast du die gesehen? Rodgers zu Jones, der eigentlich nur noch grünes Feld vor sich hat, aber dann zum Corner Inside zurückcuttet, anstatt einfach gerade das Feld runterzurennen. Hast du das gesehen zufällig?
Ich hab's gerade nicht ganz im Kopf, ehrlich gesagt.
Ja, das war eine super komische Szene. Also Jones hat eigentlich Packers starten fast an der Endzone, Jones fängt ihn irgendwo bei der 20, hat eigentlich das gesamte Feld vor sich, kann 80 Yard Touchdown scoren und cuttet dann nochmal zum Safety, war es nicht, zum Corner, der von der Innenseite des Felds kommt, zurück und rennt in den Reihen, anstatt einfach gerade zu rennen oder wenn, dann schon out of bounds. Also das war super komisch. Und als allerletzten Punkt würde ich gerne ansprechen, was hat dieses Spiel gewonnen oder verloren, fand ich, waren auf jeden Fall das Special Teams Play. Für die Packers hat das Special Teams Play absolut verloren und für die 49ers gewonnen, ja. Blocked Punt, der dann...
Natürlich, wenn du überlegst, dass die 49ers offensiv nicht auf die Beine gekommen sind. Ich meine, ich habe jetzt gerade vorhin die Statline von Jimmy Garoppolo vorgelesen. Die Statlines der anderen Spieler sehen tatsächlich sehr ähnlich verheerend aus. Mitchell 53 Yards bei 17 Attempts, Debo Samuel 39 Yards bei 10 Attempts. Ja. Auch im Receiving-Game George Kittle, der ja auch wirklich einer der besten Tight Ends der Liga ist. 4 Receptions bei 6 Targets für 63 Yards. Debo Samuel nochmal 44 Yards im Passing-Game quasi als Receiver draufgepackt. Also es ist wirklich verheerend. Und wenn du dann eben siehst, dass dieser eine Touchdown, der ihnen dann am Ende den Sieg gebracht hat, wirklich auch durch einen Special-Team-Einsatz gekommen ist, weil Willis einfach diesen Punt geblockt hat und daraus dann ein Touchdown entstanden ist, muss man dem Special-Teams-Team, das klingt mega dumm,
ich weiß, was du meinst,
den Special-Teams der 49ers einfach Respekt zollen, und bei den Green Bay Packers, ja, man muss es einfach so sagen, muss auch im Special Team überlegt werden, wie es weitergeht, weil wir haben in dieser Saison schon so oft über die schwächelnden Special Teams bei den Packers gesprochen. Mason Crosby zum Beispiel hatte ja auch seine Probleme, um das mal nett zu formulieren, über die Saison, über den Verlauf der Saison, und das ist definitiv auch, also die Packers werden zur nächsten Saison einige Baustellen zu stopfen haben oder einige Baustellen haben, um die sie sich kümmern müssen, die sie irgendwie repariert bekommen müssen.
Ja, vermutlich mit die schlechteste Special Teams Unit der Liga. Hat sich auch gezeigt, beim Game-Winning Field Goal von Robbie Gould hat Green Bay es nicht mit 11 Mann, sondern nur mit 10 Mann versucht zu blocken. Es waren einfach nur 10 Leute auf dem Feld, das irgendwie bezeichnend ist. Aber zum Glück
Selbstaufgabe.
Aber zum Glück haben die Packers ja sehr, sehr viel Cap-Space, ich bekomme gerade rein, die Packers haben 50 Millionen negativen Cap-Space. Das wird eine interessante Off-Season, Patrick.
Definitiv. Off-Season haben wir noch nicht ganz, aber dafür eine Pause. Wir sind gleich wieder zurück hier bei der Besprechung der Divisional Round der NFL Playoffs 2021, 2022. Bleibt da dran. Es wird weiterhin spannend bleiben, das kann ich euch garantieren. Bis gleich. Da sind wir auch schon wieder zurück hier bei Interception, der Football Talk auf meinsportpodcast.de nach unserer kurzen Pause beziehungsweise genau auf der Hälfte unserer dieswöchigen Episode mit Frederik Schiek und Patrick Rebin. Alles zur Divisional Round der NFL Playoffs in dieser Saison. Und ich habe es gerade eben schon gesagt, wir sind genau auf der Hälfte angekommen. Das heißt, zwei Spiele haben wir schon besprochen. Zwei Spielen werden wir uns jetzt noch widmen. Und da fangen wir, würde ich tatsächlich vorschlagen, einfach mal an mit dem Spiel, das in der chronologischen Reihenfolge als nächstes steht. Und das war das Spiel der LA Rams gegen die Tampa Bay Buccaneers. Und ich habe es gerade eben auch schon leider wieder so ein bisschen gespoilert. Das haben die LA Rams für sich entscheiden können mit 30-27. Schon wieder so ein knappes Spiel. Schon wieder ein Spiel, in dem der Favorit nicht gewonnen hat. Ein Spiel, in dem das Heimteam nicht gewonnen hat. Und ich finde es grandios. Also wie gesagt, diese Divisional Round entschädigt uns für alles, was wir uns von der Wildcard-Runde erhofft haben und sie uns nicht gegeben hat, oder?
Ja, aber es ist schon wieder ein Spiel, was mit einem Game-Winning-Field-Goal entschieden wurde. Ich finde, da können sich die NFL-Scriptwriter langsam mal was anderes ausdenken. Ja, wo wir bei Scriptwritern sind, wer natürlich versucht hat, seine Geschichte weiterzuschreiben, das war smooth, war Tom Brady. Der jetzt vor dem Spiel gab es noch mal ganz, ganz viel, ein ganz großes, ich will nicht sagen Gerüchte, aber wurde noch mal zumindest die Trommel angerührt, wo es dann darum ging eben, dass jetzt nicht gesetzt ist, dass er vielleicht nächste Saison noch mal spielt. Wir gehen zwar mal davon aus, also ich denke es zumindest, ich glaube du auch, oder?
Aber ich muss tatsächlich sagen, wenn du mich das vor dem Spiel gefragt hättest, hätte ich definitiv mit Ja geantwortet. Nach dem Spiel jetzt bin ich mir ehrlich gesagt nicht mehr ganz so sicher, weil er einfach stellenweise nicht gut ausgesehen hat bei dem Spiel. Wir hatten einige falsche Entscheidungen von ihm, wir hatten relativ viele
Overthrows. Over- und underthrown.
Wir hatten relativ viele schlechte Pässe von ihm. Du hast es gesagt, overthrown oder underthrown. Wirklich Pässe, die wir so nicht von ihm gewohnt sind. Also, dass seine Receiver wirklich den Ball irgendwie vom Rasen noch wegkratzen müssen, um ihn irgendwie fangen zu können. Ein Touchdown, eine Interception für 329 Yards, 30 von 54 Attempts und halt eben auch nur ein Quarterback-Rating von 72,2. Also das war nicht der Tom Brady, den wir gewohnt sind und den sich die Bucks-Fans und natürlich auch die Bucks-Organisation für dieses Spiel dort an dieser Stelle in den Playoffs in der Divisional Round gewünscht hätte.
Ja, natürlich nicht. Trotzdem, wenn er Pässe angebracht hat, dann waren das aber auch zumindest gute Routes. Mike Evans mit einem sehr, sehr starken Spiel, 120 Yards, knapp 15 Average Yards pro Reception. Also das was man sagen muss, Brady hat immer noch gute Vision. Auch Gronk viermal gefunden für insgesamt 85 Yards. Also das sind starke Yard-Zahlen einfach, die zeigen, dass er gute Vision hat, wo er den Ball, also wem er den Ball gibt und in welchen Situationen eben, um dann eben schönen Yards after Catch zu holen.
Klar, das definitiv, das würde ich tatsächlich auch ihm nicht absprechen wollen, aber es gab eben wirklich einige Situationen, vor allem halt auch bezüglich der Accuracy seiner Würfe, die da im Nachgang nochmal genauer besprochen werden sollten. Und wo ich mir halt auch nicht sicher bin, ob das jetzt nur ein einmaliger Ausrutscher war, denn es ist halt einfach Tom Brady, es sind die Playoffs und normalerweise ist genau dieser Tom Brady dann auch vor allem in den Playoffs halt wirklich on point da und macht das, wofür er gebucht wurde, nämlich Spiele gewinnen. Und das hat jetzt eben dann in diesem Fall nicht geklappt. Natürlich spielt da nicht nur die Offensive mit rein, sondern auch die Defensive und so weiter und so fort. Aber es war einfach nicht das Spiel von Tom Brady, das hat man ganz klar gesehen. auch wenn er natürlich trotzdem in Teilen solide Zahlen aufgelegt hat. Du hast es ja gerade eben schon erwähnt mit den Receiving Yards zum Beispiel, vor allem von Evans und Gronkowski. Aber es war auch tatsächlich offensiv einfach extrem viel von Fournette dabei, was extrem positiv war. Und dem können sie auch, glaube ich, sehr, sehr stark danken, Leonard Fournette, dass sie das Spiel gewonnen haben. Immerhin 2 Touchdowns gemacht als im Running Game.
Dass es so knapp war, meinst du?
Sorry, ja. Dass es am Ende so knapp war, weil er halt wirklich einige schöne Szenen dabei hatte, auch wirklich sich sehr, sehr gut durchgesetzt hat da teilweise bei seinen Touchdowns. Deswegen, ja.
Ja, sehr physisch gelaufen auf jeden Fall. Aber es war eben auch das Spiel der Rams, die die erste Halbzeit absolut für sich dominiert haben mit 20 Punkten. Die Bucks dagegen nur mit einem Field Goal im First Quarter. 20 Punkte der Rams, die größtenteils den Catches von Cooper Kupp zu verdanken sind. Der Leading Receiver der NFL macht weiter, wo er aufgehört hat in der normalen Season. Und dieses Spiel hat mich so ein bisschen drüber nachdenken lassen. Ich meine, natürlich ist es der Regular Season MVP und nicht der Playoff MVP. Aber wenn du so ein bisschen überlegst, Cooper Kupp hätte eigentlich auch einen Anspruch in der Diskussion mit drin zu sein für den MVP, so stark wie er gespielt hat. Hat Löcher gefunden, hier und da 183 Yards, am Ende über 20 Yards pro Reception. Das ist einfach echt irre. Also, und die Tampa Bay Buccaneers Secondary ist natürlich eher die Schwachstelle. Die Line vorne ist stark, die Secondary nicht die stärkste. Aber trotzdem, wenn du das weißt, würde ich auch überhaupt nicht anfangen, das zu callen, was sie da callen. Ich würde Cup doublen, klar haben sie da noch Beckham und Higbee. Aber darauf musst du dich verlassen, also dass dann die anderen Leute ihre Jobs machen. Du musst Cup eigentlich fast doppeln, so stark wie der momentan spielt. Du kannst ihn nicht Man-Coverage geben oder irgendwie versuchen, Soft-Zone gegen ihn zu spielen, weil der findet auch in der Zone die Holes.
Und das ist ja auch genau das Problem gewesen, was wir in dem Spiel gesehen haben. Jetzt gerade auch zum Beispiel dann beim letzten Touchdown, wo ja wirklich, ich glaube, Antoine Winfield war es, ganz, ganz alt gegen Cooper Kupp ausgesehen hat, der ihn da wirklich ja quasi hat stehen lassen und dann gerade noch so ihn tackeln konnte. Also deswegen hatte ich ja auch vorhin gesagt, ich würde jetzt auch nicht alles, was die Niederlage angeht, der Offensive anlasten wollen, weil auch die Defensive dann teilweise ihre Fuck-Ups mit dabei hatte. Aber ja, ich würde tatsächlich nochmal auf ein anderes Thema zu sprechen kommen wollen, und das ist die Efficiency. Vor allem natürlich klar von den Tampa Bay Buccaneers, weil die dieses Spiel am Ende verloren haben. Third Down Efficiency, schätz doch einfach mal. Wie viel Effizienz haben die Rams und wie viel Effizienz hatten die Tampa Bay Buccaneers, was Third Downs angeht?
Ich meine, ich habe das Spiel gesehen, aber solche Zahlen bleiben mir nicht im Kopf. Ich schätze mal, die Rams hatten eine 65% Efficiency und die Bucks vielleicht eine 30% Efficiency.
Ja, da liegst du zumindest bei den Bucks relativ nah dran. Die Bucks waren bei 21%, 3 von 14 dritten Downs nur angebracht. Die Rams bei 36%, also auch deutlich niedriger als was du geschätzt hast, aber trotzdem immer noch höher, signifikant höher als die Buccaneers.
Mal aus Interesse, war die Fourth Down Efficiency der Bucks höher als als ihre Third Down? Weil sie hatten natürlich im zweiten in der zweiten Hälfte viele Fourth Downs.
Ja, war sie, aber das würde ich jetzt nicht unbedingt als repräsentativ mit reinnehmen, weil es im Endeffekt tatsächlich nur 4 Fourth Downs waren und sie 2 davon halt verwandeln konnten, also bei 50% Efficiency stehen. Dementsprechend ja, aber das ist genau dieses Thema, was ich eben vorhin schon erwähnt hatte, was wir von Tom Brady gesehen haben, was wir normalerweise nicht von ihm gewohnt sind.
Ja, also es sah ja stellenweise tatsächlich nach einem Repeat des 28-3 Memes aus, damals gegen die Falcons, dass es Brady tatsächlich gelingt, das Comeback zu machen. Dazu beigetragen haben dann natürlich die Rams, die sich ein bisschen in der zweiten Halbzeit ins eigene Knie geschossen haben. Viele Fumbles, es war eine absolute Clowns-Fiesta, hin und her gefumbled, hier ein Pick. Es war auf jeden Fall interessant anzusehen, die zweite Hälfte. Ich habe fast gestanden die ganze Zeit. Was ich auch total witzig fand, ich weiß nicht, ob du die Szene gesehen hast, den Namen schaffe ich immer falsch auszusprechen, Ndamukong Suh, der dann Stafford hinterhergeeilt ist, ihn gesackt hat und dann gab es Trash-Talk. Ja. Dann hat Sue ein Unsportsmanlike Conduct bekommen und du hörst, wie er direkt neben dem Ref steht und ihm ins Mikro schreit, you see, he kicked me. Also er hat mich getreten. Hast du das
nicht? Ja, das gut, aber also ich weiß nicht, wird die Situation jetzt tatsächlich nicht so, weiß ich nicht, nicht so, nee, nicht so hoch bewerten, weil auf der einen Seite, ich meine, du hast die Bilder danach gesehen, es war kein wirklicher Kick, er hat sich da halt irgendwie so ein bisschen blöd verheddert. Also jetzt in dem Fall Stafford, der hat sich da so ein bisschen blöd verheddert und ich meine, Ndamukong Suh ist jetzt auch nicht unbedingt dafür bekannt, der netteste und fairste Spieler ja. zu sein. Ich kann mich da zum Beispiel noch ganz gut an diesen Knöcheltreter von ihm erinnern, wo er dem gegnerischen Quarterback damals noch bei den Miami Dolphins gesigned, dann nach dem Tackle über den Knöchel gelaufen ist. Also weiß ich nicht, ich glaube einfach, dass Ndamukong Suh auch durchaus ein Spieler ist, bei dem dann eben früher mal eine Flagge fliegt als bei anderen, weil man es von ihm eben schon gewohnt ist, dass er sich jetzt nicht immer besonders vorbildlich verhält auf dem Footballfeld.
Ja, nee, ich gebe dir recht, was das angeht. Das, wollen wir nochmal drüber reden, über den letzten Playcall, warum du einen 6-Mann-Rush schickst. Und Bruce Arians hat im Post-Presser sogar noch gesagt, es hätte noch ein 7. blitzen sollen eigentlich. Also du hast, was waren es, 13 Sekunden? Waren es 13 Sekunden? Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Nee, es waren 30 Sekunden insgesamt, die Rams für den Drive hatten. Und dann blitzt du 6, eigentlich sogar 7 Leute und lässt praktisch, und das ist das Schlimmste, hinten in der, du lässt die Zone so, dass du praktisch dein Corner mit Kappen im Moment mitrennen lässt und dann sitzt da Winfield in seiner Zone und muss praktisch gegen einen aus dem Vollsprint laufenden Cup, muss mit dem mitziehen. Ich meine, klar hat er das nicht super gespielt, aber was ist denn das auch für ein Scheme?
Genau, das ist ja das, was ich vorhin schon angesprochen hatte. Was ich eben, sage ich mal, so ein bisschen als Paradebeispiel dafür herangezogen habe, dass eben auch die Defensive bei den Tampa Bay Buccaneers nicht so funktioniert hat, wie sie hätte funktionieren sollen. Und man da eben auch vor allem in Teilen mit Cooper Kupp sehr, sehr sträflich umgegangen ist. Und sich dann eben auch nicht beschweren kann, dass ein Cooper Kupp mal wieder seine Yards abreißt.
Ja. Trotzdem, die Bucks, klar als Favorit reingegangen, haben sich dann zurückgekämpft. Am Ende war es dann aber auch hier ein Game-Winning-Field-Goal von former Buck. Matt Gay müsste das gewesen sein. Von den Rams, ja.
Ja, 26 Yards am Ende. Ich meine, dafür, dass Matt Gay ja durchaus über das Spiel nicht ganz so gut aussah, sich da wohl vor dem Spiel so ein bisschen verletzt hatte. Dann am Anfang sah es ganz okay aus. Dann zwischendurch ist er mal kurz ein bisschen eingebrochen gewesen. Aber dann am Ende, ja, hat er es eben wieder rausgeholt. So oder so. Für die Tampa Bay Buccaneers ein Spiel zum Vergessen, für die LA Rams kein Spiel zum Vergessen, weil sie halt eben auch gucken müssen, dass sie die Fehler, die sie auch teilweise gemacht haben, du hast es gerade vorhin mit der Clowns-Fiesta umschrieben, diese Serie an dummen Ballverlusten, die sich zwar beide Teams da geleistet haben, aber die natürlich bei den Rams dann auch in der nächsten Woche gegen die 49ers wieder irgendwie mit reinspielen könnten, wo sie halt wirklich gucken müssen, dass sie einfach ja den Ball securen, gerade auch gucken müssen, wie es dann vom Personal her ist, weil ich meine, sorry, aber es waren halt einfach die beiden Fumbles und die beiden großen Fumbles waren beide von Cam Akers und wenn Cam Akers es nicht schafft, in einem Playoff-Spiel den Ball festzuhalten, dann musst du dir halt überlegen, ob du wirklich über Cam Akers laufen willst oder nicht. Und ihm dann da gegebenenfalls auch so ein bisschen die Pistole auf die Brust setzen, zumal man ja auch dazu sagen muss, dass er mit seinen, jetzt muss ich gerade gucken, 48 Yards jetzt auch nicht das Karriere-Highlight-Spiel abgeliefert hat, sodass man irgendwie von diesen oder sodass man irgendwie von diesen beiden Fumbles da wegschauen könnte. So.
Ja, der ist halt auch noch jung, der ist 22 Jahre alt, ja. Jünger als wir beide bei weitem.
Ja, natürlich, klar, das ist richtig.
Vielleicht auch
Erfahrung. Ja, natürlich, klar, das ist richtig, aber wenn du in so einer Situation stehst, beziehungsweise dann sogar jetzt ja noch die schwierige Situation dann kommend hast mit dem Conference Championship Game, wo natürlich noch ein bisschen mehr Druck auf dir lastet, weil du nur noch ein Spiel vom Super Bowl entfernt bist, dann darfst du dir solche Fehler nicht leisten. Beziehungsweise du musst dann eben als Coaching-Staff halt gucken, ob du ihm vertraust, solche Fehler im nächsten Spiel dann nicht mehr zu machen oder nicht und ihm dafür halt weniger Carries gibst.
Ja, das musst du dann einschätzen. Ich sehe das Matchup auf jeden Fall gespannt. Was ich mir vorstellen kann, dass die 49ers sehr, sehr doll an ihrem Pass-Rush arbeiten, weil die Rams haben natürlich eine exzellente Offensive-Line. Das hast du auch in dem Spiel wieder gesehen. Stafford als Pocket-QB hat sehr, sehr viel Zeit meistens. Und wenn du dann, ja, wenn du dann Cooper Kupp hast, der da Routes läuft, dann kannst du eigentlich Stafford keine Zeit geben. Und du hast es auch gesehen, wenn er keine Zeit hat, es sieht nicht gut aus, wenn die Line collapsed. Er kann nicht gut scramblen, er ist eben auch nicht mehr jung oder er war auch noch nie so der prototypische Scramble-Quarterback. Er war immer schon der Pocket-Passer, ja, mit seinen Deep Drops, mit seinen Deep Balls, nicht Deep Drops, ja. Mal gucken.
Ja.
Die 49ers haben da auf jeden Fall, die 49ers können auf jeden Fall Pass Rush. Das
definitiv. Und die 49ers können, wie sie in dieser Saison ja auch schon unter Beweis gestellt haben, auch definitiv LA Rams. Also insofern, es bleibt spannend. Weiterhin spannend ist natürlich auch, wie das letzte Spiel ausgegangen ist in der Divisional Round. Davor gehen wir allerdings jetzt mal nochmal ganz kurz in eine kleine Pause und melden uns dann gleich wieder hier bei Interception Football Talk auf meinsportpodcast.de. Also dranbleiben und nicht weglaufen. Bis gleich.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.
Und da sind wir auch schon wieder zurück hier bei Interception Football Talk auf meinsportpodcast.de. Und wenn ihr bis 4 zählen könnt, dann wüsstet ihr jetzt auch oder dann wisst ihr jetzt auch, dass der vierte Take ansteht und dementsprechend auch das vierte und letzte Spiel hier bei uns behandelt wird. Das haben wir uns natürlich auch, sage ich mal, geschickt geplant, denn das war das wirklich noch spannendste Spiel. Ich meine, wir hatten es ja jetzt gerade eben schon, dass die Spiele wirklich spannend waren, aber das letzte Spiel, nämlich das der Buffalo Bills gegen die Kansas City Chiefs, das war nochmal, oder das hat dem Ganzen nochmal die Krone aufgesetzt. Am Ende gab es einen Gewinner. verdient oder nicht, das würde ich jetzt tatsächlich an der Stelle mal dahingestellt lassen. Das Spiel ist ausgegangen 42-36 für die Kansas City Chiefs. Am Ende hat es eine Overtime gebraucht, um dieses Spiel zu entscheiden. Und die Overtime, die hat auch wieder für sehr starke Diskussionen innerhalb der NFL-Fangemeinde gesorgt. Denn das Problem war, wir wissen es alle, die Overtime-Regel, der erste Touchdown gewinnt das Spiel. Und genauso war es, die Kansas City Chiefs sind in gewohnter Kansas City Chiefs-Manier das Feld runtermarschiert und haben diesen Touchdown gemacht. Die Buffalo Bills hatten keinerlei Chance, ihre Offensive nochmal aufs Feld zu schicken, vor allem natürlich auch Josh Allen nochmal aufs Feld zu schicken, der sich den ganzen Spaß in Anführungszeichen dann von draußen angucken musste und das nach einem wirklich, wirklich grandiosen Spiel. Der beste, und ich glaube, da gibt es wenig zweite Meinung dazu, der beste Quarterback oder die beste Quarterback-Leistung, die wir jetzt in dieser Divisional Round gesehen haben. 329 Yards, 4 Touchdowns, ein Passer-Rating von 136. ja, und am Ende wurde er dann zum Zaungast, wie seine Defensive es nicht geschafft hat, die Kansas City Chiefs in der Overtime zu stoppen. Allerdings gab es dazu natürlich auch eine Vorgeschichte und auf die kommen wir gleich zu sprechen. Erstmal, Frederik, die Frage an dich, wie siehst du das mit der Overtime-Regelung beziehungsweise eben auch mit der Tatsache, dass Josh Allen in dieser Overtime nicht die Chance bekommen hat, irgendwie noch einzugreifen und nach diesem grandiosen Spiel als Zaungast sein Team verlieren sehen musste?
Oh, haltet euch fest, alle Leute, die hier zuhören. Es kann tatsächlich noch besser werden, nach all dem, was wir schon hatten, nach dem Rodgers-Zitat. Es wird noch ironischer. Die Chiefs haben 2019 versucht, die Overtime-Rule dahingehend zu ändern, dass es eben nicht mehr so ist, dass du einfach den Cointoss gewinnst, das Feld runtermarschierst, einen Touchdown scorest und damit das Spiel gewinnen kannst. Weißt du, wer dagegen gestimmt hat, Patrick?
Ich würde mich jetzt nicht allzu weit aus dem Fenster lehnen wollen, aber einfach mal behaupten, dass es die Buffalo Bills waren.
Es waren die Buffalo Bills. Ja.
Ja, es ist natürlich dumm, wenn dich sowas dann irgendwo wieder hauntet, aber es ist ja für, sage ich mal, den Spielverlauf relativ unerheblich und
natürlich ist es das.
Einfach verdammt schade, dass wir nicht mehr die Chance bekommen haben, noch zumindest einen letzten Drive von Josh Allen zu sehen.
Ja, der ein herausragendes Spiel gemacht hat tatsächlich. Wer Josh Allen kennt, weiß, das ist einer der mobileren Quarterbacks. Das hat er auch dieses Spiel gezeigt, hat auch, wir wissen auch, er slidet nicht wie alle anderen Quarterbacks jedes Mal. Er hat auch dieses Mal ein paar Hits eingesteckt und hat das auch, also er ist gut gelaufen. Auf der anderen Seite hat sich Patrick Mahomes aber auch eine Scheibe davon abgeschnitten, hat auch einen riesigen 35-Yards-Run drin gehabt, wo einfach auf einmal in der Zone-Coverage ein riesiges Loch war. Also beide sind sehr gut gelaufen. Bei Josh Allen waren das immer Design-Quarterback-Runs meistens, bei Patrick Mahomes nicht immer. Ja, aber es ist wahnsinnig schade. Es macht super Spaß, diesen beiden Teams zuzuschauen. Offensive Coordinator Eric Bieniemy bei den Kansas City Chiefs ist es. Und auf der anderen Seite, ich überlege jetzt gerade, wer Brian Daboll, der jetzt auch im Gespräch ist für den Head-Coaching-Job bei den Giants, jetzt das zweite Interview hat. Das sind tolle, tolle Offensive-Playbooks, die beide Teams haben. Und das ist wenn ich sage toll, ist es einfach schön anzusehen. Du siehst eben nicht diesen Standard-Football, Inside-Run, Zone-Run, Screen-Passes und vielleicht hier und da ein paar Deep. Es ist immer Trickery, wenn die Bills und die Chiefs spielen auf Offense. Ob das jetzt Quarterback-Runs sind oder die Chiefs ihre Reverse und was nicht sonst. Also es macht einfach Spaß zuzusehen.
Ich fand's, ich muss, um da mal ganz kurz reinzugrätschen, wenn wir schon von offensiven Playbooks sprechen und so weiter, da wollte ich tatsächlich auch nochmal Mad Props hier an der Stelle an einen Spieler der Bills geben und natürlich auch ans Bills Coaching, denn sie haben es geschafft, Second String Wide Receiver Gabriel Davis in das Spiel einzubinden und das in einer Form, die absolut einmalig und absolut wahnsinnig ist, ja. Also wenn wir uns mal die Receiving Stats angucken, Stephon Diggs 6 Targets, 3 Receptions für 7 Yards, Devin Singletary 5 Targets, 4 Receptions für 25 Yards, Cole Beasley 8 Targets, 6 Receptions und 60 Yards und jetzt kommt's. Gabriel Davis, ich habe es gerade eben schon gesagt, ich wiederhole es jetzt noch einmal. Second String Wide Receiver, 10 Targets, 8 Receptions, 201 Yard und 4 fucking Touchdowns. Willst du mich verarschen? Wo kommt dieser Typ auf einmal her? Wirklich, also ich glaube, damit haben sie es auch einfach geschafft, die Kansas City Chiefs extrem zu überrumpeln, weil du natürlich, klar, erstmal im Passing Game als Nummer 1 auf Stephon Diggs gehst, dann als Nummer 2 auf Cole Beasley oder Devin Singletary gehst und dann, wenn noch ein Defender übrig ist, der da irgendwo im Backfield rumstolpert, der sich um irgend so einen Second String Wide Receiver kümmert, so, ja?
Ja, beziehungsweise nach dem letzten Spiel mit zwei Dawson Knox Touchdowns auch vielleicht um den Tight End. Aber niemand hat doch Gabriel Davis in den Karten und dann scored er vier Touchdowns. Absolut irre. Und natürlich auch noch diese riesige Bombe. Ich glaube, es waren 80 Yards, wo Allen einfach unleashed, also seinen Arm auflädt und dann ein Ding raushaut. Und er hatte einfach nur noch die Endzone vor sich. Dann, es war irre. Vor allem, wenn wir uns anschauen, das lag jetzt nicht daran, dass irgendwie Davis mehr Snaps bekommen hat als Dix. Dix hat 54 Snaps, Davis 53 Snaps. Also, nicht mal daran lag es. Singletary 64 Snaps, ein Running Back. Also, es war einfach.
Nee, es ist halt einfach eine geile offensive Einstellung. Es ist halt einfach eine geile offensive Einstellung, dass du eben auch rausgehst. Es gibt natürlich auch deinen Spielern einen extremen Confidence-Boost, ja. Wenn du eben siehst, hey, ich bin vielleicht nominell nur der Second-String-Wide Receiver, aber mein Team schafft es, mich trotzdem in dieses Spiel einzubinden und vor allem nicht mich in ein, weiß ich nicht, Woche 1, 2 oder 3 Spiel einzubinden, wo es völlig wurscht ist, ob du gewinnst oder verlierst, weil du danach noch genug Spiele hast, sondern du wirst eingebunden in dieses One-and-Done-Game, ja, in dieses eine Spiel, das über deine komplette Saisonbilanz entscheidet.
Es, ja, muss man den Bills einfach wirklich gratulieren dafür, was sie da gemacht haben. Das war toll anzusehen. Auf der anderen Seite sah es ganz anders aus. Da wurde der Ball tatsächlich gut verteilt. Und zwar an einige Leute. Tyreek Hill, Travis Kelce, Jerick McKinnon, Byron Pringle auch mit dem Touchdown. Auch Mecole Hardman aus dem Backfield mit einer Reception, aber die für 26 Yards. Also da hat man den Ball gut gespreadet und Trickery gab es auf beiden Seiten. Mahomes mit dem riesigen Run, dann noch der Scramble-Touchdown-Run danach. Danach, trotz krasser Pressure, wirft er Crossfield zu Byron Pringle. Ja, es am Endeffekt, Kansas City hätte zur Halbzeit vorne gelegen, wenn das Field-Goal dann nicht den Pfosten gestreift hätte. Ja. Und dann gab es natürlich diesen krassen Mecole Hardman-Run, der dann zum Touchdown wurde, wo er tatsächlich einfach, da haben 5 Leute es nicht geschafft, ihn zu tackeln und er rennt einfach die linke Sideline runter. Und dann fast noch der Touchdown-Return von Tyreek Hill, nachdem dann der Panther Huck ihn tackeln musste. Es waren so viele krasse Szenen, dieses Spiel da.
Ja, wie gesagt, also ein absolutes Highlight-Reel, dieses Spiel. Tatsächlich gab es aber eine Szene, ich habe jetzt gerade vorhin, haben wir über die Overtime gesprochen und wir haben darüber gesprochen, dass es extrem schade ist, dass die Buffalo Bills in der Overtime nicht mehr die Chance bekommen haben, ihren Quarterback Josh Allen aufs Feld zu bringen. Man muss fairerweise auch einfach dazu sagen, dass diese Overtime absolut unnötig war, aus Sicht der Buffalo Bills. Ja. Du hast ein wirklich extrem spannendes Spiel. Es gab in den letzten paar Minuten, glaube ich, 5 Touchdowns oder so, wenn mich nicht alles täuscht, oder zumindest 5 Drives, die in Punkten geendet haben. Es war wirklich ein offener Schlagabtausch in den letzten paar Minuten. Es war schon beim vorletzten Touchdown der Buffalo Bills, wo dann noch, glaube ich, knapp eine Minute irgendwie auf der Uhr war, wo sie sich schon langsam gefreut haben und gedacht haben, yo, geil, wir haben das Spiel eingesackt. Dann kam nochmal der Touchdown von den Kansas City Chiefs, dann kam nochmal ein Touchdown von den Buffalo Bills. Und am Ende sind die Kansas City Chiefs nochmal aufs Feld gekommen. Mit 13 Sekunden auf der Uhr. Ja, 3 Punkte tief.
Und natürlich
der Rest ist Geschichte. Der Rest ist Geschichte. 3 Punkte tief, 13 Sekunden auf der Uhr. Und sie schaffen es in diesen 13 Sekunden mit 2 Drives, wenn mich nicht alles zwei Attempts, wenn mich nicht alles täuscht, übers Feld zu jagen. Förmlich. Und dann eben noch dieses Game-Tying-Overtime-Field-Goal zu schießen.
Ja, es ist dann. Das ist. Wir können einmal über Clock-Management reden, dass du den Leuten, also dass du noch 13 Sekunden übrig lässt, ist die eine Sache. Aber mit 13 Sekunden normalerweise die meisten Teams, und hier ist es natürlich so eine Sache, Die meisten Teams würden jetzt denken, okay, jetzt spiele ich Prevent Defense, einfach 6 Leute tief, ich lasse keine tiefen Routen zu, ich gebe ihnen vielleicht noch einen Run, ich gebe ihnen vielleicht noch irgendwelche Underneath Routes und tackle die Leute dann inbounds, dann ist es mehr oder weniger zu Ende, beziehungsweise maximal ein Snap noch eben für ein Hail Mary. Was aber Buffalo gemacht hat, ist, sie haben Prevent gespielt, aber so Prevent, dass Travis Kelce es zweimal geschafft hat, einmal Travis Kelce, Tyreek Hill. Und das war das Schlimmste eher, wenn du, ne, doppel dann doch wenigstens, wenn du Prevent spielst, die Playmaker. Es ist doch klar, dass Kansas City, du weißt, sie wissen, du spielst Prevent. Natürlich wirfst du den Ball zu Tyreek Hill und lässt den irgendein Play mit seinem, der schnellste Receiver der Liga machen, ja. Aber dann versuche ich doch ein anderes Play-Calling dagegen zu machen. Weil es ist doch super klar, was passiert. Natürlich wird Mahomes nicht versuchen, eine Hail Mary zu werfen, sondern die versuchen irgendein Trickery, lassen Tyreek Hill ein Play machen. Genau das ist passiert. Und genau dafür haben die Bills sich dann eben aber auch die Quittung eingefangen, ja.
Ja, absolut. Und das war wirklich so eine Sache, wo man sich dann auch einfach im Coaching nochmal zusammensetzen muss, um dann eben auszuloten, was dort falsch gelaufen ist. Du hast es gerade schon gesagt, ich sehe das Problem eher weniger beim Clock-Management. In der Situation ist natürlich auch ein Faktor, aber es ist vor allem einfach, wie du schon gesagt hast, wie dann mit diesen 13 Sekunden umgegangen wurde. Das kannst du dir, um wieder zu Woche 1, 2, 3 zu kommen, das kannst du dir da vielleicht leisten, gerade auch wenn du ein bisschen was ausprobieren möchtest, weil du neue Spieler in der Defense hast und gucken möchtest, wie deine Defensive mit Druck umgeht. Aber das kannst du dir nicht gegen einen Patrick Mahomes im Divisional Round Game der NFL Playoffs leisten. Dafür hat dieser Typ einfach zu viel auf dem Kasten, dafür hat er zu gute Receiver, namentlich Travis Kelce und Tyreek Hill, also der wahrscheinlich beste Tight End der Liga und einer der besten Wide Receiver, die dann solche Spiele eben auch machen können. Und Butker, ja, Harrison Butker, auch ein sehr, sehr starker Kicker, heißt, man hätte ihm auch durchaus zutrauen können, noch ein weiteres Field Goal zu schießen, als das, was er dann letzten Endes zu Overtime verwandelt hat. Das ist einfach sträflich, dann in so einer Situation so damit umzugehen. Und man muss es dann halt auch sagen, natürlich, klar, es ist irgendwo schade, dass sie Josh Allen nicht mehr aufs Spielfeld gebracht haben. Aber es war halt dann im Endeffekt auch verdient, dass sie zumindest nicht in regulärer Spielzeit gewonnen haben und sich auf diese Overtime einlassen mussten, weil du einfach nicht Patrick Mahomes mit 13 Sekunden auf der Uhr den Ball geben kannst und darauf hoffen kannst, dass er das nicht zumindest oder dass er zumindest nicht alles in seiner Macht Stehende tut, um diesen Ball dann noch irgendwie zu verwerten.
Ja, gefühlt hat den Bills nicht irgendwie die Fähigkeiten gefehlt oder so. Gefühlt ist es einfach die Erfahrung in der Situation gewesen zu sein. Ja, die mentale Resilienz. Ja, dass du praktisch, du hast diese 13 Sekunden einfach auch, wie gesagt, die Erfahrung und zu wissen, was sie machen werden und nicht zu paniken. Das hat sich ein bisschen so angefühlt wie die Bills, oh Scheiß, sorry, vergib mir die Sprache hier, aber oh Mist. Auf einmal sind wir in einer Situation, wo wir im AFC Championship Game stehen können und eigentlich müssen wir dafür nichts mehr machen. Wir müssen nur normal spielen und dürfen uns keine groben Schnitzer mehr erlauben. Und dann geht's aber los, ja. Und dann machst du eben die Fehler, wenn du da nicht die Erfahrung hast. Und dann war es wirklich der Overtime Drive war dann, hat sich so angefühlt, als ob die Bills da permanent nur noch auf dem Hinterfuß waren und also Backfoot und zurückgepusht wurden und nichts mehr entgegenzusetzen hatten, ja.
Absolut.
Also.
Ja, ich würde mal sagen, dann lassen wir es dabei mal bewenden für die Divisional Round in dieser Saison. Nochmal vielleicht ganz kurz zum Recappen des Ganzen, zum Schnellrecap, was uns dann jetzt am kommenden Wochenende im Conference Championship Game der AFC erwartet. Das sind die Cincinnati Bengals gegen die Kansas City Chiefs und im NFC Championship Game die San Francisco 49ers gegen die Los Angeles Rams. Nach einem wirklich, wirklich spannenden Wochenende voll mit Football. Und ganz ehrlich, wenn ich mir diese Spiele angeschaut habe, dann habe ich umso mehr Bock auf das Conference Championship Game, beziehungsweise auf die Conference Championship Games, sowohl natürlich in der AFC als auch in der NFC das Spiel. weil einfach allein jetzt dieses Spiel hier oder diese Spiele schon extrem überzeugend waren. Das war's von uns für diese Woche. Wir hören uns nächste Woche wieder, wenn es dann heißt Interceptor Football Talk auf meinsportpodcast.de. Das waren Patrick Rebin und Frederik Schiek für euch, die ihr mit allen Informationen zu den Divisional Round Games, der NFL Playoffs und natürlich wie immer folgt uns auf unseren Social Media Kanälen @InterceptionFT, sowohl bei Twitter als auch bei Instagram und Interceptor Football Talk bei Facebook und hört natürlich auch gerne nochmal in unsere alten Podcasts rein, die euch auf ja, wahrscheinlich jedem Podcatcher eurer Wahl zur Verfügung stehen. Damit sind wir raus und wünschen euch natürlich ganz viel Spaß und ganz viel Freude am kommenden Wochenende, auf das die besseren Teams dann am Ende in den Super Bowl einziehen.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Interception.
Touchdown!
Der Football Talk auf meinsportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.